Und das kommt aus einem Vers im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Den hatten wir uns auch vorletztes Mal, wo ich hier war, angeschaut. Ist, dass der Gemeinde der Ort sein soll in dieser Welt, wo die Wahrheit verkündigt wird und gelebt wird. Und wo immer Wahrheit verkündigt wird, kann man mit Sicherheit sagen, was sagen? Wo immer Wahrheit verkündigt wird, was passiert meistens dann? Im Geistlichen jetzt. Es wird angefochten. Es gibt Probleme, Schwierigkeiten. Und das finden wir auch in der Bibel. Überall, wo die Wahrheit verkündigt worden ist, war auch sehr schnell der Feind da, hat versucht, das zu zerstören, was Jesus verkündigt hat oder was die Gemeinde oder Paulus, wo immer er unterwegs war, war der Auftrag, den er ausführte, nämlich das Evangelium zu verkündigen, immer damit verknüpft mit Leiden, mit Schwierigkeiten, mit Problemen. Und das ist in der Gemeinde Gottes nicht anders. Und wir wollen uns jetzt den Text mal anschauen. Und ich lese ihn zu Anfang und ich hoffe immer und setze voraus, aber ich will es nicht immer wiederholen, dass, wenn es geht, ihr eure Bibel mit dabei habt und mitliest. Und wir lesen jetzt 1. Timotheus 4, 1 bis 6. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nähert mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Soweit erstmal der Text. Wir kommen eigentlich jetzt hier im 1. Timotheus an einen Schnittpunkt. Wir haben ja festgestellt, dass die ersten drei Kapitel im ersten Timotheusbrief sich hauptsächlich um das Thema Gemeinde konzentrieren. Der ganze Brief konzentriert sich auf Gemeinde. Aber die ersten drei Kapitel erklären uns so ein bisschen die Struktur einer Gemeinde. Wir haben über Ältestenschaft nachgedacht, wir haben über die Aufgaben des Mannes nachgedacht, die Aufgaben der Frau, verschiedene Aspekte des Gemeindelebens nachgedacht. Strukturen in einer Gemeinde sind wichtig, weil sie helfen uns, dem Ziel näher zu kommen. Sie sind nicht das Ziel. Also sprich, wir halten nicht an den Strukturen fest um der Struktur willen, sondern die Struktur ist ein Hilfsmittel und ein Plan, der Plan Gottes, das Ziel zu erreichen. Und was ist das Ziel der Gemeinde? Was ist unser Ziel? Nicht Hilsdorfer Straße, sondern Arche Hannover. Es ist hoffentlich das Gleiche wie vorher. Was ist unser Ziel als Gemeinde, Arche Hannover? Ich habe es mal versucht zu formulieren in einem einfachen Satz. Unser Ziel ist es oder sollte es sein, eine Gemeinde zu sein, die Gott verherrlicht. Und wie können wir das am besten tun? Wie kann man Gott am besten verherrlichen? Oder wie können wir diesem Ziel immer näher kommen? Es ist, indem wir auf Jesu Worte hören, auf Gottes Wort hören und danach tun. Ziemlich einfach. Und doch so schwer, Gott zu verherrlichen, dafür sind wir geschaffen. Auch als Gemeinde, als Korpus, als Leib sind wir da, um Gott zu verherrlichen. Und das können wir am besten tun, indem wir Jesus auf Jesu Worte hören, auf das Wort Gottes hören. Aber das reicht nicht, sondern wir werden in der Bibel auch herausgefordert, auf das Wort Gottes zu tun. Kurze Unterbrechung hier, weil da ist gerade eine Schwester wohl ohnmächtig. Aber sie wird versorgt. Wir haben da eine Krankenschwester in der Gemeinde hier, die ist schon aktiv. Okay. Was ist unser Ziel? Christus zu verherrlichen, Gott zu verherrlichen, indem wir Jesus nachfolgen, auf sein Wort handeln. Deswegen sind Strukturen wichtig, um das Ziel zu erreichen. Aber in unserem Abschnitt hier werden wir feststellen, dass der Timotheusbrief nicht nur um Strukturen oder organisatorische Dinge oder Gemeindestrukturen geht, sondern es geht hier auch um einen jungen Mann, nämlich Timotheus. Und Paulus wusste, dass er am Ende seines Lebens angekommen ist. Er hat den guten Kampf gekämpft, sagt er im 2. Timotheus im letzten Brief. Und er wusste, dass er bald heimgehen wird. Und seine Sorge galt immer der Gemeinde Gottes. Und er wollte, dass das Gemeindeleben oder die Aufgaben oder den Auftrag, den er ausführte, weitergeht. Und deswegen hat er Timotheus als seinen Schüler bei sich gehabt, indem er all sein Wissen und seine Erfahrung investierte. Also ein alter Mann Gottes sagt einem jungen Mann Gottes, was wichtig ist im Leben. Das ist eine gute Sache, ne? Es ist gut, dass wir Jungen von den Alten lernen und dass die Alten auch eine Sicht dafür haben, ihr Leben und das, was sie mit Gott erlebt haben, zu investieren in die jungen Brüder und genauso für die Schwestern. Und das machte Paulus, und wir merken jetzt ab Kapitel 4 eigentlich, dass Paulus sich hauptsächlich um Timotheus kümmert. Nicht nur ihn persönlich, sondern auch in der Aufgabe, der er stand. Und wenn wir nochmal in Kapitel 1 schauen, da sagt Paulus nämlich etwas ganz Wichtiges zu Timotheus, was seine Aufgabe sein wird, wenn er ihn zurücklässt in Ephesus, in dieser Gemeinde, in einer großen Gemeinde. Da schreibt er mich in Kapitel 1, Vers 3, ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Und jetzt sagt er den Grund, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Also wir sehen schon am Anfang der Gemeinde in Ephesus, wie auch in anderen Gemeinden, dass der Feind schon Einzug gehalten hatte. Und Timotheus wurde zurückgelassen in Ephesus, um diese Dinge zu korrigieren, um Verantwortung zu übernehmen. Und dazu hat Paulus ihm eine Menge zu sagen. Und ab Kapitel 4 bis 6 konzentriert sich sozusagen alles um Timotheus, diesen jungen Mann, der wahrscheinlich Mitte 30 war und eine große Verantwortung trug. Er sollte die Aufgaben des Paulus übernehmen. Und ich denke, und wenn man den Timotheus mal ein bisschen näher kennenlernt, das war jetzt nicht so ein Heldentyp, sondern der hatte Schwächen, der hatte Angst, der hatte gesundheitliche Probleme. Also alles andere als ein super Kandidat für so eine Aufgabe. Und Paulus trägt Sorge, dass er ihn möglichst gut vorbereitet, aber auch ihn durchträgt, soweit er kann, dass er sich diese Aufgabe stellen kann. Gott gebraucht schwache Menschen. Das ist tröstlich, ne? Ich glaube, die meisten von uns fühlen auch so, ne? Wie kann Gott mich gebrauchen? Ich bin zu schwach. Ich habe nicht viel, was ich bringen kann. Das brauchst du auch nicht. Das Einzige, was Gott möchte von dir, ist dein Herz. Und deine Bereitschaft, ihm zu dienen. Und dann kann Gott aus selbst uns schwachen Gefäßen, die wir sind, etwas Wunderbares machen und uns gebrauchen. Wir wollen uns nun den Text ein bisschen näher anschauen. Und der ist ist stark brisant, weil es genau in das Thema geht, was ich letzte Woche auch ein Stück weit behandelt habe. Wie sicher sind wir in unserer Hoffnung? Weil hier in unserem Text heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Hier ist die Rede von einem geistlichen Abfall oder ein Abfall vom Glauben. Und da stellt sich natürlich die Frage, von wem ist hier die Rede? Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich erstmal kurz diese ganze Situation ein wenig beleuchten. Wovon ist hier die Rede? Vom Abfall. Finden wir in der Bibel eigentlich sehr häufig, dieses Thema. Und ich möchte das mal in 3 oder 4 verschiedenen Etappen beleuchten. Einmal möchte ich herausarbeiten mit euch, wann wird das stattfinden? Wann ist dieser Zeitpunkt? Oder es heißt ja hier in späteren Zeiten. Wann fängt das an oder wann fing das an? Dann, wie wird das stattfinden? Wie wird dieser Abfall stattfinden? Was sind so die Kennzeichen? dessen. Dann werden wir uns anschauen, wer ist bedroht? Um welche Personengruppe geht es hier? Und das Vierte am Ende meiner Predigt wird sein, wie sollen wir dem begegnen? Oder wie können wir uns dem wappnen? Oder was hat uns Gott als Vorsorge mitgegeben, um dem standzuhalten? Schauen wir uns erstmal an in späteren Zeiten. Nun, ich denke, dass hier nicht eine besondere Zeit nur gemeint ist, sondern ein Zeitraum, ein Zeitabschnitt. Und der beginnt eigentlich, soweit ich die Bibel verstehe, mit dem Moment, wo Jesus gen Himmel gefahren ist. Und er endet in dem Moment, wo Jesus wiederkommen wird. Wir leben eigentlich im Zeitalter des Abfalls vom Glauben. Das nimmt immer mehr an Intensität zu und wird seinen Höhepunkt wann finden? Kurz bevor Jesus wiederkommt. Da wird es seinen Höhepunkt finden. Und wir können das nachlesen in 2. Thessalonicher Kapitel 2. Nur ein paar Seiten vor. Ich lese euch mal die Textstelle vor. 2. Thessalonicher 2 ab Vers 1 bis 8. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus und Christus und unsere Vereinigung mit ihnen, lasst euch nicht zu schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Hier haben wir den gleichen Begriff. Und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, dass was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Merken wir was? Paulus lebte schon in dieser Zeit. Er sah sich schon in dieser Endzeit. Das ist eine Phase oder ein Zeitraum. Es ist nicht ein besonderer Moment. Der findet seinen Höhepunkt aber in dem Moment, wo, wie es hier heißt, der Antichrist sich sozusagen selbst als Gott in dem Tempel verherrlichen lässt. Aber bis dahin ist sozusagen ein Zeitraum. Und das nennt die Bibel auch Abfall. Und da wird geistig gesprochen sehr viel durcheinander sein. Und wie arbeitet der Feind, um zurückzugehen zu unserem Text? Das wird uns hier in unserem Text auch gesagt. In späterer Zeit endlich vom Glauben abfallen und irreführende Geister und Lehren der Dämonen zuwenden. Irreführend Geistern und Lehren der Dämonen durch Heuchelei von Lügenreden. So arbeitet er. In anderen Textstellen, in Matthäus 7 zum Beispiel, heißt es, sie kommen in Schafspelzen, innen sind sie aber wie reißende Wölfe. Was so heißen will, sie sind nicht offensichtlich erstmal. Sie kommen oft verkleidet, im geistlichen Gewand, wenn man so will. Aber innen sind sie wie reißende Wölfe. Und wir merken das auch, wenn wir dann zu dem Inhalt ihrer Botschaft, die wird uns hier ja auch genannt in unserem Text, kommen, dass sie so Teilwahrheiten benutzen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber sie kommen versteckt oder Irrlehrer oder ihre Lehren sind oft verkleidet. Sie sind nicht offensichtlich. Und das ist das Gefährliche an ihnen. Und das nimmt immer mehr zu. Wenn ihr heute mal, ich habe mal versucht zu googeln, so Sekten und was so der Wikipedia oder andere Nachschlagewerke sagen über Sekten oder auch wie so die Entwicklung ist, wissen wir alle, was für einen enormen Zuwachs in unserer Welt stattgefunden hat in Bezug auf Sekten oder Glaubensrichtungen, wenn man sie so bezeichnen möchte. Das hat enorm zugenommen. Und oft, wenn man mal so die Ursprünge von verschiedenen Gruppierungen nachverfolgt, haben sie oft ihre Wurzeln irgendwo im christlichen Glauben gehabt. Sehr interessant. die meisten oder viele Sektenführer oder irgendwelche Leute, die eben so eine andersdenkende Richtung entwickelt haben, hatten irgendwo Verbindung mit der Bibel oder mit dem christlichen Glauben. Das ist erschreckend. Ja? Und zeigt nur, wie gefährlich oder wie subtil sozusagen der Feind arbeitet und wie die Zeit, in der wir leben, so komplex geworden ist, so schwierig geworden ist. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Christen wissen, wo stehen wir und was hat uns Gott mitgegeben auf diesem Weg, um auf dem Weg zu bleiben. Und natürlich auch die Frage, wen betrifft es hier und welche Personengruppe spricht hier der Text? Da müssen wir uns natürlich dann gleich Gedanken machen. Aber wichtig ist erstmal, dass wir das festhalten. Hier finden wir ganz offen irrenführende Geister, Lehren der Dämonen. Der Ursprung am Ende ist dämonisch. Und was waren Dämonen oder was sind Dämonen in der Bibel? Wo kommen die her? Gefallene Engel. Sie kommen aus der Himmelswelt und haben sich gegen Gott, gegen seine Herrschaft gestellt und sind zu Dämonen geworden. Auch hier sehen wir den Ursprung im Himmel. Ja? Also es waren Himmelswesen, Diener Gottes, die gegen Gott rebellierten. Und nun wollen wir mal die Botschaft angucken. Die wird uns hier genannt mit zwei Punkten und wir haben heute ein frisch vermähltes Paar. Denen wird dieser Text besonders nicht gut fallen und ich glaube Kongi und Carina auch nicht. Denn der Inhalt ihrer Botschaft ist erstaunlich. Oder das Problem, was wir hier in Ephesus vielleicht konzentriert gesehen haben. Sie verbieten in Vers 3 zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Ich habe mir Gedanken gemacht, da steht jetzt nicht irgendwie was so richtig Krasses, was völlig entgegengesetzt der Bibel ist. Und doch ist es eigentlich so. Ne? Warum? Man kann das jetzt aus zwei verschiedenen Blickpunkten sehen. Das eine ist, Gott hat die Ehe geschaffen, sie ist gut und sie ist vor dem Sündenfall geschaffen. Es ist Gottes Idee, dass Mann und Frau zusammenkommen in der Ehe. Und hier heißt es, sie verbieten zu heiraten. Also sie sprechen eigentlich völlig konträr zu dem, was Gott sagt. Aber ich habe mir noch einen zweiten Gedanken gemacht. Das ist eigentlich für mich zu offensichtlich. Wir wissen ja nicht genau die Motivation hierhinter. Das können wir hier nicht rauslesen, aber es könnte durchaus sein, dass das ein bisschen besser verpackt wurde. Nämlich zu sagen, wenn du nicht heiratest, bist du geistlicher, als wenn du heiratest. Das macht die Sache schon ein bisschen schwieriger, oder? Und dann könnte man sogar sagen, ja, aber Paulus hat doch im 1. Korinther 7 gesagt, es ist besser, was zu sein? Ledig. Ah, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr auch argumentativ eine Lösung oder könnten dagegen argumentieren. Paulus sagt sogar selber und er war, soweit wir wissen, nicht verheiratet. Aber was können wir feststellen? Etwas, was hier klar definiert wird, in dass sie verboten haben zu heiraten oder Speisen zu genießen, dass doch Gott geschaffen hat. Die Ehe ist Gottes Idee. Das heißt aber nicht, dass jeder heiraten wird. Manche, und das steht auch im Korinther, haben den Ruf, ledig zu bleiben, um Gott besser zu dienen, um ganz ihr Herz Gott zu geben. Aber das ist nicht die Norm. Nur was wir hier sehen ist, dass diese falschen Lehren sozusagen etwas gebieten, was Gott eigentlich gut heißt. Und eigentlich, wenn man jetzt noch tiefer schürfen würde in dieser Thematik, eben nicht zu heiraten oder nicht besondere Speisen, und hier gibt es auch unterschiedliche Auslegungen oder Übersetzungen mit Fleisch, dass bestimmtes Fleisch nicht gegessen werden sollte, dass man in der Wurzel auch dahin kommen kann, dass es hier am Ende dahin führt, dass man sein Heil am Ende durch Werke selbst schafft. Das heißt so viel, wenn du das nicht machst, dann bist du geistlicher und dann bist du besser. Und das ist eigentlich so die Wurzel, die meistens hinter diesen Dingen steht. Ich kann noch selber etwas tun zu meiner Errettung. Und das liegt uns Menschen unheimlich nah und deswegen reagieren wir da auch sehr schnell drauf. Oh, ich kann was tun. Ich hatte letzte Woche gesagt, wer interessiert ist, der kann umsonst ein Buch mitnehmen. Es ist keiner gekommen. Heute werde ich sagen, es kostet 1 Euro. das Buch, wer es haben möchte. Aber was ich sagen will, man lässt sich nicht gerne was schenken. Wenn wir etwas selber tun, und das ist oft, wie der Feind auch arbeitet, auch hier vielleicht subtil sozusagen, sagt, du kannst doch noch etwas dazu tun, um dein Heil sicher zu machen. Wo doch die Bibel sagt, dass wir aus Glauben gerettet sind und das ohne Werke. Epheser 2, 8 bis 10. Ja, also oft arbeitet der Feind mit Teilwahrheiten. Oder denken wir an Matthäus 4, wie der Teufel zu Jesus kommt und ihn versucht, dreimal. Wie hat er das gemacht? Mit dem Wort Gottes hat er ihn versucht. Und das macht die Sache so kompliziert und so schwierig. Aber schlussendlich, die Wurzel dieser falschen Lehren und dieser Irrlehrer sind, sie kamen ihren Ursprung in der Dämonenwelt. Sie kommen von einer anderen Seite. Und somit haben wir jetzt drei Dinge festgestellt. Wann wird das sein? In späteren Zeiten. Es ist eigentlich ein Zeitrahmen, in dem wir uns bewegen, in dem stehen wir mittendrin. Und ich meine, sagen zu können, dass wir am Ende der Zeit dieses Zeitraums stehen. Und das können wir auch anhand daran feststellen, dass es immer mehr Glaubensrichtung, immer mehr Verweltlichung gibt, auch in der Gemeinde. Das Zweite ist, sie kommen durch Heuchelei, durch Lügenreden, sie sind gebrandmarkt, diesen Begriff habe ich jetzt noch nicht gebraucht, aber das sind Menschen, die sozusagen nichts mehr anderes sehen können. Das Wort, was hier benutzt wird, gebrandmarkt in ihrem eigenen Gewissen ist, sie können nicht mehr anders denken. Sie haben eine Spur. Und deswegen finden wir es auch so schwierig, wenn wir mit solchen Menschen reden, sie von etwas an oder von der Wahrheit zu überzeugen. Weil sie sind gebrandmarkt, heißt es hier in ihrem Gewissen. Das heißt, sie waren eine Zeit lang offen für die Wahrheit, aber jetzt sind sie an einen Punkt in ihrem Leben gekommen, wo es kein Zurück mehr gibt. Und deswegen finden wir es oft schwer, ne? Sprechen wir jetzt mal eine Gruppierung an, es gibt so viele, die Zeugen Jehovas. Wer hat schon mal mit einem Zeugen Jehovas gesprochen? Was war so eure Resonanz danach, nach 2 Stunden, 3 Stunden Gespräch? Sie wussten alles besser. Sie konnten besser mit der Bibel argumentieren, richtig? Meistens besser als wir. Haben wir ein Problem, ne? Aber seid ihr einen Schritt vorwärts gekommen? Habt ihr gemerkt, sie sind einsichtig? Gar nicht. Warum? Weil sie sind gebrandmarkt. In ihrem Gewissen. Heißt das, dass es keine Chance mehr gibt? So weit will ich nicht gehen, weil wir haben in unserer Mitte, denke ich, auch Zeugnisse, die aus den Zeugen Jehovas kommen. Aber wir haben festgestellt, wie schwer es ist, mit ihnen über die Bibel, über den Glauben zu sprechen und die Probleme, die sie haben. Sie meinen, die wir haben natürlich, ne? Ja? Aber es gibt einen Zustand im Leben eines Menschen, wo sein Gewissen oder sein Herz gebrandmarkt ist, wo es schwer ist, herauszukommen. Und da kann nur Gott in seiner Gnade ein Wunder tun, dass ein Mensch da wieder herausfindet. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Ihre Botschaft ist, nicht zu heiraten, bestimmtes Fleisch nicht zu essen. Und ich denke, die meisten von euch haben im Hinterkopf irgendwas jetzt. Das betrifft eine ganze Menge Leute in dieser Welt. Kann das sein? Welche denn? Ha? Ja, das ist ein großes Diskussionsthema, ne? Das Zölibat, dass Priester nicht heiraten dürfen. Wisst ihr, wie viele Katholiken es auf dieser Welt gibt? Circa 1 Milliarde. Ziemlich groß, ne? Und wenn wir zu Fleisch essen oder besondere Speisen nicht essen, da gibt es eine andere Gruppierung, der Hinduismus, wo ich auch gelebt habe teilweise in Indien. Wo du in einem Restaurant sitzt und vegetarisch isst und die Ratten unter deinen Füßen runter weglaufen und die können frei walten und schalten, wie sie wollen. Oder die Kühe kommen einfach ins Restaurant und haben ein Essen. Warum ist das so? Weil sie glauben, dass die menschliche Seele in der Reinkarnation zurückkommen kann und sie könnte ja in der Ratte sein. Deswegen lassen wir sie lieber leben. Und das betrifft 700 Millionen Menschen auf dieser Welt. Merkt ihr, wie aktuell die Bibel ist? Und wie viele Menschen da einer Lüge nachlaufen? Wir sind vielleicht nicht so direkt konfrontiert mit dieser Art von Lehre, aber doch betrifft es eine ganze Menge, fast die Hälfte der Menschheit oder 1,7, gut, ein Drittel der Weltbevölkerung betrifft das, direkt oder indirekt. Ja, also wir sprechen hier von etwas, was sehr aktuell ist und sehr viele Menschen betrifft auf dieser Welt. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer ganz wichtigen Frage. Wer steht denn in Gefahr, abzufallen vom Glauben? Hier steht ja, geht es in Vers 1, dass in den späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir sowas lesen und uns nicht so richtig sicher sind, und deswegen bin ich so froh, dass wir letzte Woche über unsere sichere Hoffnung gesprochen haben, diesen festen Anker, dass so mancher jetzt denkt, Mensch, vielleicht bin ich schon verführt. Arche Hannover, wer sind die eigentlich? Wird da überhaupt noch die Wahrheit verkündigt? Dass wir selber uns vielleicht hinterfragen, oder stehe ich vielleicht in der Gefahr abzufallen? Wen betrifft das hier eigentlich? Hier geht es ja von Leuten, die vom Glauben abfallen. Also nicht von Menschen, die in der Welt sind, die in der Sünde leben, sondern vom Glauben abfallen. Bin ich da auch mit gemeint, als Christ, als wiedergeborener Christ? Und dazu möchte ich jetzt mal zwei Textstellen lesen, um das zu klären. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hoffentlich noch die letzte Botschaft vom letzten Woche im Kopf haben. Und die es nicht gehört haben, vielleicht noch mal anhören. In 2. Timotheus Kapitel 2 möchte ich mal einen Text lesen. Und ich lese mal ab Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Und was ist dieses Siegel? Der Herr kennt die Seinen. Und das ist etwas Mutmachendes. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Hier sehen wir dieses Zusammenspiel zwischen der Herr kennt die Seinen und die Seinen leben ein anderes Leben. Ganz einfach. Das ist sozusagen der Beweis von dem, dass wir von Neuem geboren sind. Aber jetzt geht der Text weiter. In einem großen Haus, und ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Ich finde diese Textstelle nicht einfach. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, über den Vers? Was meint Paulus damit? Welches Haus ist hier gemeint? Welches große Haus? Und das eine ist gefüllt mit Gold und silbernen Gefäßen. Das ist so ein Bild, denke ich, für wiedergeborene Christen. Aber in diesem Haus gibt es auch andere Gefäße. Hölzerne und irdene. Und die sind nicht zur Ehre. Ich glaube, dass hier nicht unbedingt direkt die Gemeinde gemeint ist, wobei ich das nicht ausschließen will. John MacArthur hat mal gesagt in einer Predigt, dass das größte Problem heute in den Gemeinden ist, dass es Menschen gibt in der Gemeinde, die meinen, gläubig zu sein und es nicht sind. Und die kreieren eine Menge Probleme, weil sie sind nicht geistlich gesinnt, sondern irdisch. Das ist ein Stück weit erschreckend, aber ich denke, er liegt richtig. Aber ich denke, dass hier noch ein anderes Bild drin ist, und zwar das Bild der globalen Christenheit, die weltweite Christenheit. Das ist das große Haus. Und in diesem großen Fenster sozusagen, in diesem großen Begriff Christenheit, gibt es goldene und silberne Gefäße und irdene. Es gibt viele Menschen, wenn du vielleicht in Deutschland die Straße gehst, glaubst du an Gott, wird es vielleicht noch so manchen geben, der das bejahen würde. Nicht mehr so viele, das hat abgenommen. Aber grundsätzlich, wenn du vielleicht in Deutschland Leute fragst, vielleicht in Süddeutschland mehr noch, bist du Christ? Dann werden sehr viele sagen, ja klar bin ich Christ. Dann fragst du, ja, warum glaubst du das? Naja, ich gehe doch in die Kirche. Ich lese auch ab und zu mal in der Bibel. Ich bete sogar. Ist das alles? Reicht das, um zu bezeugen, dass ich Christ bin? Und ich glaube, dass hier so eine Gruppe beschrieben wird. Es gibt Menschen, die sich sozusagen ein Stück weit anlehnen an das Christentum. Es gibt ja auch gute Werte darin noch. Die Bergpredigt zum Beispiel, das ist ja sehr interessant. Aber es ist nicht wirklich, hat nicht wirklich Fuß gefasst in ihrem Herzen. Es hat keine bleibende Veränderung in ihrem Herzen hervorgebracht, wovon die Bibel spricht. Und ich glaube, dass diese Personengruppe auch in unserem Text hier in 1. Timotheus Kapitel 4 angesprochen wird. dass die Leute abfallen werden in der Zeit der Versuchung und der Verführung, die nur am Rande sozusagen stehen, die nicht wirklich echt sind. Und das ist das Bild, was ja hier gebraucht wird, goldene und silberne Gefäße, hölzerne und irdene. Ich gehe noch einen anderen Text, um das nochmal zu unterstreichen, in 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Weil sonst geht heute hier jeder raus und sagt, oh, ich hoffe, ich bin nicht verführt oder ich hoffe, ich bleibe dran oder ich hoffe, ich falle nicht ab. Und das wäre schade. Das ist kein guter Zustand, wenn wir in einem sozusagen Angstzustand uns bewegen. Das macht unfrei. Das nimmt uns die Freude am Glauben. Und das ist meistens der erste Schritt zum Abfall, wenn wir unsere Freude am Herrn verlieren. Und deswegen möchte ich nicht, dass jemand hier heute rausgeht und sagt, oh, ich hoffe, ich bin nicht verführt oder ich werde nicht verführt. Wobei wir alle in der Gefahr stehen, das will ich betonen. Aber nicht mit dem Schwerpunkt rausgehen. Und ich lese mal zwei Verse aus 1. Johannes Kapitel 2, Verse 18 und 19. Kinder, es ist die letzte Stunde. Ja, das schreibt Johannes hier und das ist ungefähr 70, 80 nach Christus. Ne? Er schreibt, wir sind in der letzten Stunde. Kommen wir wieder zu dem Begriff Abfall oder die Zeit der Versuchung. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen. Und ihr hört genau zu, wie er das formuliert. Sie sind von uns ausgegangen. Aber sie waren nicht von uns. Merkt ihr den Unterschied? Sie waren Teil unseres Leibes, sie waren Teil von uns und doch nicht wirklich. Er sagt, sie sind von uns ausgegangen, sie sind von uns gewesen. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, er spricht ja jetzt hier auf den Antichristen oder eben Verführer oder Verführte, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Was können wir sagen? Wir können sagen, das Echte bleibt, das Unechte wird verführt. Warum? Ist eigentlich ganz logisch. Weil sie in sich nicht die Kraft haben, der Verführung zu widerstehen. Weil die Wahrheit nicht in ihnen wohnt, haben sie keine Möglichkeit, der Verführung zu widerstehen. Das ist, denke ich, die Personengruppe, die hier angesprochen wird. Paulus, ich nehme noch mal einen anderen Text, der fällt mir gerade ein, in Apostelgeschichte, den hatte ich noch nicht gelesen. Paulus am Ende seiner Zeit in Ephesus ruft noch mal die Ältesten zusammen. Und wir sprechen ja von der Gemeinde in Ephesus, wo jetzt Timotheus sozusagen Dinge richten musste. Und Paulus, als er sich verabschiedet, das kennen wir alle, diese bewegenden Worte, wo sie mit Tränen sozusagen zusammenkommen. Und Paulus sagt, ich habe so viel gerungen und gearbeitet mit euch. Über 3 Jahre war ich bei euch. Und da schreibt er dann, oder sagt zu ihnen dann, in Vers 28 gibt er ihnen sozusagen nochmal das Wichtigste mit. Da sagt er nämlich, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Das sagt er jetzt zu den Verantwortlichen in der Gemeinde in Ephesus, die später Timotheus Jahre später dann übernimmt, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden. Und genau das hat stattgefunden. Die Herde nicht schonen und aus eurer eigenen Mitte, und das ist das Erschreckende, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Paulus wusste schon, wenn ich gehe und wenn ihr zurückgeht in die Gemeinde, dort wird Angriff sein, da wird die Wahrheit versucht angegriffen zu werden, nicht nur von außen, sondern selbst von innen. Und was sind das für Leute? Das sind Leute, wo ihr Herz nicht von neuem geboren ist. Um zurückzukommen auf unseren Text in 1. Timotheus, wenn wir hier jetzt darüber nachdenken, wen betrifft das denn genau? Was sind das für Leute, die hier in der Gefahr stehen, abzufallen vom Glauben? Dann glaube ich, dass hier nicht der wiedergeborene Christ gemeint ist. sondern dass es hier um Menschen geht, die ein bisschen von dem Glauben sozusagen erfasst haben, wie Hebräer 6 auch spricht, sie haben geschmeckt, sie haben Erfahrungen gemacht vielleicht. Sie finden die Bibel gar nicht mal so übel, ne, teilweise. Sie akzeptieren vielleicht die Bergpredigt und andere Textstellen in der Bibel und sehen das als ein guter moralischer Standpunkt, um danach zu leben. Aber es hat nicht Wurzeln gefasst in ihrem Herzen. Solche Leute stehen natürlich in der Gefahr, vom Glauben abzufallen, weil die Wahrheit nicht in ihrem Herzen ist. Und das bringt uns zu dem Punkt, wo auch Andi heute Morgen schon angesprochen hat, steht mein Name im Buch des Lebens? Das ist die alles entscheidende Frage. Ist mein Glaube echt? Weiß ich, was rettender Glaube ist? Um nochmal zurückzukommen auf ein anderes Buch, was ich letzte Woche auch gesagt habe. Das gibt es heute für 2 €. Ich habe nur eine Kopie, also ihr müsst schnell sein. Aber wenn jemand hier ist heute Morgen, der sich nicht sicher ist in seinem Glauben, der nicht genau weiß, was heißt es eigentlich, an Jesus zu glauben? Was ist rettender Glaube? Dem empfehle ich dieses Buch, das erklärt das wunderbar. Dass jeder hier heute Morgen wirklich rausgeht und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich brauche mich nicht zu fürchten vor das, was kommt, denn die Zeiten werden schlechter. Sie werden nicht besser. Auch in Deutschland nicht. Und ich glaube, dass Dinge sich verändern werden in unserer Gesellschaft. Und die Herausforderungen für uns als Christen werden immer größer. Und die Frage ist dann, wie sicher bin ich? Stehe ich fest? Kann ich sagen, wie ich es letzte Woche formuliert habe, ne, wo es so eine Redewendung gibt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was haben wir da gesagt? Was können wir Christen sagen? Die Hoffnung siegt zuletzt. Ein Unterschied. Ein wichtiger Unterschied. Die Hoffnung siegt zuletzt. Das ist die Botschaft der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr da alle mit übereinstimmt. Ihr könnt gerne auf mich zukommen danach und mich besser belehren. Aber das ist das, was ich aus diesem Text oder aus der Bibel grundsätzlich als Ganzes erkenne. Und die Frage, mit der ich euch heute Morgen sozusagen entlassen möchte oder auch mitgeben möchte, ist, wie sollen wir dem Ganzen begegnen? Wir können der Zeit nicht weglaufen. Es ist auch keine Lösung, in einen Priester oder in ein Mönchtum zu gehen, uns abzuschotten von der Welt. Das ist nicht die Lösung. Und Gott fordert uns auf, in die Welt zu gehen. Wir sind nicht von der Welt, aber noch in der Welt. Das ist nicht die Lösung. Wie können wir dem Ganzen begegnen? Wie kann man Lüge am besten begegnen? Mit der Wahrheit. Aber was ist dazu notwendig? Lesen wir Johannes Kapitel 16. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Vorsorge, die Gott getroffen hat für uns, die wir uns Christen nennen, im echten Sinn. Da steht in Johannes Kapitel 16, das sind ja so die Abschlussreden des Herrn Jesus an seine Jünger, und da sind wir mit eingeschlossen. Da heißt es in Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit. Und wir haben vorhin vom Geist der Lüge gehört, der um uns herum ist. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, was wird er tun? So wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Gott hat uns seinen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leitet. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Gott hat uns seinen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leitet. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, um in dieser Zeit zu bestehen. Er zeigt uns, was echt ist und was nicht echt ist. Und wenn wir zurückkommen auf unseren Text in Bezug auf das Heiraten und Nichtheiraten, dann können wir sagen, 1. Mose 2 und 3, da heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann hat Gott dem Mann eine Frau geschaffen. Und als er sie sah, sagte er, wow. Das ist Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen. Die Ehe ist etwas, was Gott geschaffen hat. Und das steht in der Bibel. Schon im 1., 2. Kapitel und 3 Kapitel in der Bibel. Und in Kapitel 9, Vers 3 heißt es, dass alle Speise gut ist zum Essen. Gott hat gesagt, es ist gut, das habe ich euch gegeben und wir dürfen das mit Danksagung und mit Gebet zu uns nehmen. Und deswegen brauchen wir uns nicht unter solchen scheinbar neuen Regeln, die da aufgestellt werden, fügen. Denn Gottes Wort sagt etwas anderes. Aber was ist dazu notwendig? Der Geist leitet uns in alle Wahrheit. Aber wir müssen uns mit der Wahrheit beschäftigen. Es gibt da keine Alternative. Ich kann nicht sagen als Christ, naja, der Geist Gottes wohnt in mir, das reicht. Das ist zwar notwendig und entscheidend, aber Gott hat uns ein Buch gegeben. Weil wenn der Geist gereicht hätte, dann warum dann die Bibel? Die Bibel will uns die Wahrheit näher bringen, dass wir sie verstehen. Der Geist Gottes öffnet uns das Wort Gottes. Und deswegen ist es so immens wichtig in unserer heutigen Zeit, und nicht nur in unserer heutigen, sondern schon in den letzten 2000 Jahren, dass wir Christen werden, die wie im Koran genannt werden, die Leute des Buches. Das wisst ihr ja, ne? Das habe ich schon öfter gesagt. Im Koran werden wir Christen und auch die Juden genannt, die Leute des Buches. Warum? Weil sie gesehen haben, dass die Christen immer mit einer Bibel rumlaufen. Und wenn ich dann sehe, wie manche Christen nicht mal in den Gottesdienst mit der Bibel kommen, das tut mir im Herzen weh. Und ich sage euch, warum? Weil es drückt etwas aus. Ja? Dass wir die Bibel, ja, dass das unsere Speise ist. Dass wir Zeit damit verbringen, dass wir uns auskennen, dass wir die Bibel kennen, weil Jesus, als er versucht wurde, wie hat er dem Teufel, wie ist er ihm begegnet? Mit dem Wort Gottes. Ich kann euch nur ermutigen, lernt das Wort Gottes auswendig, Verse auswendig. Ich weiß, das ist harte Arbeit. Ich habe da einen kleinen Vorteil, weil wenn ich Predigten vorbereite, ich muss immer wieder Verse wiederholen. Und das ist gut, das ist für mich, ich weiß nicht, wie sein würde, wenn ich jetzt nicht predigen würde. Ob ich dann auch so diszipliniert bin, das Wort Gottes so zu studieren und auch so in die Tiefe zu gehen und es auch auswendig zu lernen, Verse auswendig zu lernen oder auch grundsätzlich zu wissen, was in jedem Buch der Bibel steht. Das haben jetzt die Bibelschüler gelernt. Die haben jetzt Werkzeuge mitbekommen. Anna ist jetzt hier, Daniel ist glaube ich auch hier, ne? Ihr habt Werkzeuge mitbekommen. Damit dürft ihr jetzt arbeiten. Aber das sollte eigentlich jeder Christ haben. Und da gibt es keine Abkürzung. Ich glaube, dass deswegen so viele Christen auch in der Gefahr stehen, auch wiedergeborene Christen verführt zu werden, weil sie sich im Wort Gottes nicht genau auskennen. Und die Gemeinde, der Gottesdienst, ist kein Ersatz dafür. Es reicht nicht, einmal in der Woche sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Aufzutanken, wie wir es so gerne sagen. Ne? Wir kommen in den Gottesdienst und hoffen, dass wir auftanken können. Und hoffen, dass das super Benzin, was ich gekriegt habe, bis nächsten Sonntag reicht. Es reicht nicht. Und deswegen fordert uns eigentlich die Bibel immer wieder auf, und auch wir sehen es auch in vielen Beispielen wie Josua im Alten Testament, dass er aufgefordert wird, sich Tag und Nacht mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, weil es uns in die Wahrheit leitet. Und je stärker und je besser wir uns im Wort Gottes auskennen, desto besser sind wir gewappnet, auch in dieser Zeit zu bestehen, um nicht fehlgeleitet zu werden. Nicht weg vom Glauben in dem Sinne oder verloren, die Verlierbarkeit des Heils, sondern dass wir irregeleitet werden. Und da gebe ich euch jetzt nochmal einen anderen Vers. Das ist für mich so ein bisschen die spannende Frage in dieser ganzen Thematik. In Jakobus, kennt ihr vielleicht den Vers? Jakobus, am Ende des Jakobusbriefes, da gibt es einen interessanten Vers. Vers 19 und 20, da heißt es, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, aber hier steht Brüder, wenn jemand von euch von der Wahrheit abirrt. Das heißt, wir stehen auch in der Gefahr als Christen. Natürlich. Ich kann plötzlich komische Gedanken entwickeln. Und dazu ist eine Gemeinde gut, dass jemand sagt wie Andi oder Wolfgang oder Georg, du sag mal Uwe, was du da sagst, plumper Quatsch. Du bist auf dem Irrweg. Gemeinde hat auch den Dienst der Ermahnung und der Zurechtweisung. Und hier heißt es in unserem Vers, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wenn ein Sünder von seinem Irrweg Umkehr führt, der wird seine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Wir haben natürlich auch eine Verantwortung füreinander, Sorge zu tragen, dass wir in der Wahrheit bleiben, dass wir auf dem Weg bleiben, auf diesem schmalen Weg. Denn wir alle stehen in Gefahr, den Weg breiter zu machen. Für uns selbst, wie auch für andere. Und deswegen brauchen wir einander. Deswegen ist auch Gemeinde so wichtig. Dass wir nicht umherirren und mal hier und mal da sind. Ich kann nur für die, die in dieser Situation sind, Mut machen. Findet eine Gemeinde. Wenn es nicht unsere ist, geh woanders. Aber geh. Und melde dich an und sei verbindlich in der Gemeinde. Du brauchst sie. Ganz wichtig. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Da brauchst du nicht drum beten. Du musst nur die richtige Gemeinde finden, die das Wort Gottes verkündigt. Wo das Wort Gottes die Basis ist. Und der Glaube. Ja, aber Gemeinde ist wichtig. Wir brauchen die Korrektur. Und hier haben wir gelesen, dass wir einander helfen können, auch wenn wir abirren, wenn wir falsche Wege gehen. Dass wir dann Brüder und Geschwister um uns herum haben, die uns helfen, wieder zurückzukommen auf den schmalen Weg. Ich möchte euch mit einem Vers entlassen, aus meiner Botschaft zumindest, nicht, dass ihr jetzt geht. 1. Johannes, Kapitel 4, auch ein sehr bekannter Vers, und den sollte jeder auswendig können oder lernen, zumindest den zweiten Teil, den kennen wir wahrscheinlich alle. Aber ich möchte euch mal kurz zeigen, auch der Kontext in diesem Vers ist für mich ganz neu wichtig geworden. Als ich diesen Vers, den habe ich schon so oft gelesen und kenne ihn auch auswendig und habe ihn oft benutzt in meinem Leben, wenn es Schwierigkeiten waren oder wo ich angegriffen wurde in meinem Leben. Dann habe ich mich an diesen Vers erinnert, aber ich habe oft den Kontext nicht gesehen. Und der Kontext eigentlich, in dem dieser Vers 4 gesagt wird, ist, da geht es um, prüfet die Geister, glaubt nicht jedem Geist, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen, Vers 1. Ja? Und dann werden Kriterien genannt, was ein echter Prophet ist und ein Antichrist ist. Und dann kommt der Vers 4, also der Kontext ist auch falsche Propheten, der Antichrist, der Abfall. Das ist der Kontext. Und dann heißt es aber in Vers 4, Kinder, ihr seid aus Gott. Was für eine Aussage. Vorher das Falsche und die Versuchung und die Probleme. Und dann heißt es aber, Kinder, ihr seid aus Gott und jene überwunden. Welche sind jene? Die Falschen. Und wie können wir das? Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ist das eine frohmachende Botschaft? Ich bin so froh, dass der in mir ist, größer ist als der in der Welt. Weil das gibt mir was? Hoffnung. Da kommen wir wieder auf unseren Begriff. Jesus ist stärker als der Tod. Jesus ist stärker als der Feind. Er hat ihn besiegt. Und darauf baue ich. Und das darf ich wissen. Dass jeder heute Morgen, der hier rausgeht, sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt. Erster Schritt. Der zweite ist, der in mir ist, ist größer als der in der Welt. Ich brauche mich nicht zu fürchten, weil der Feind ist besiegt. Und das ist die frohmachende Botschaft. Das ist das, was uns die Bibel sagt, auch in Bezug auf den Abfall, auf die Verführung unserer Zeit. Jesus, der in dir wohnt, ist größer als der in der Welt. Und das sollte das letzte Wort sein, in unserem Leben auch, dass wir immer wieder darauf zurückfallen, wenn in Zeiten der Schwierigkeiten, in Zeiten der Not, in Zeiten der Anfechtung, in Zeiten, wo wir konfrontiert werden mit falschen Lehren, mit, ja, wo wir selber vielleicht Schwierigkeiten haben, dass wir uns zurückerinnern an diese große Wahrheit. Jesus wohnt in mir und weil er in mir wohnt, ist er der Überwinder. Und er hat überwunden. Und weil er überwunden hat, darf ich überwinden. Und das hält mich fest. Und das gibt mir Zuversicht in meinem Glaubensleben. Lass uns noch beten. Ja, Vater, wir wollen dir danken, dass dein Wort so reich ist und so groß ist, so wunderbar ist und dass es doch unser Leben immer mehr prägen möchte. Herr, dass wir uns Zeit nehmen für dich und dein Wort. Herr, das fällt uns so immens schwer. Und weil es uns so schwer ist, wissen wir auch, dass der Feind alles daran tun wird, um uns davon abzuhalten. Weil er weiß, dass es so wichtig ist für uns, dran zu bleiben, in dir zu bleiben, in deinem Wort zu forschen, deine Wahrheit und die Wahrheit der Bibel kennenzulernen, lieben zu lernen. Herr, lass uns ja festhalten an deinem Wort. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg.
Herr, und wenn wir das Licht nicht sehen, dann gehen wir in der Finsternis und wir fallen. Und wir danken dir, dass du uns festhältst, dass du der Überwinder bist. Aber hilf uns auch in unserem Alltag wieder neu die Wichtigkeit deines Wortes zu erkennen, dass es unser Leben prägt und gestaltet und dass wir es immer besser kennenlernen. Denn dadurch lernen wir dich besser kennen. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.